Annika Zurbriggen hat sich öffentlich dagegen gewehrt, dass der Ex-Nationalrat Yannick Bütte zum Präsident der Walliser Tourismuskammer gewählt wurde. Damit ist er nämlich indirekt der Chef von einer Frau geworden, die er sexuell belästigt hat. Wegen dieser Belästigung war Yannick Bütte rechtskräftig verurteilt und auch wegen einer Nötigung, die er schon früher begangen hat. Für Annika Zurbriggen war die Wahl unhaltbar und das Resultat von einer Klüngelei unter Männern. Ihr Post auf Instagram, ihr Leserbrief im Walliserbot, den sie nachher auch auf LinkedIn verbreitet hat, sind am Anfang gestanden von einem breiten Protest von Frauen, der am Schluss zum Rücktritt von Yannick Bütte als Präsident von der Walliser Tourismuskammer geführt hat. Annika Zurbriggen ist wegen dem Engagement nominiert für den Prix Courage 2025. Sie hört Beobachter Radar. Mein Name ist Dominik Strebel und mit mir im Studio sind Annika Zurbriggen und mein Kollege, der Journalist Otto Hostetler, der ein Porträt über sie geschrieben hat. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Jetzt geht zuerst mal eine kleine Einstiegsfrage an euch beide. Zuerst an Annika. Wo und wie sind ihr in den letzten Wochen mutig gewesen?
Beim Bergsteigen. Und zwar eigentlich beim Start, als ich am Abend verhitte, denke ich immer, oh mein Gott, was mache ich hier? Und würde fast am liebsten wieder abbrechen, aber nachher denke ich doch, das kommt gut.
Und ist gut gekommen?
Ja, ist gut gekommen. Ja.
Otto?
Ich muss ganz ehrlich sagen, letzte Woche bin ich nicht besonders mutig gewesen. Es hat eine Situation gegeben im Bahnhof Zürich, wo ich ausgestiegen bin. Ist auf dem Bänkli ein älterer Mann gewesen, der gerade sich hat erbrochen. Ziemlich grusige Situation. Und ich bin so im Strom von den Leuten nebenher gelaufen und unter der Rolltreppe habe ich gedacht, shit, jetzt hätte ich irgendwie ein bisschen reagieren
sollen. Okay. Ja. Ja. Annika, in der heutigen Folge geht es um dein mutiges Handeln. Du hast auf Missstände bei der Wahl vom Präsidenten der Walliser Tourismuskammer hingewiesen, dass nämlich ein Täter nicht Chef von seinem Opfer werden kann, also auch nicht indirekt. Darüber werden wir gerade reden. Aber zuerst wollen wir dich noch ein bisschen kennenlernen. Und zwar haben ja Engagement und Mut ganz viele Facetten. Wir steigen darum mit 5 Entweder-Oder-Fragen ein, die im weitesten Sinn damit zu tun haben. Du musst dich jeweils für eine Option entscheiden. Am besten einfach gerade aus dem Buch raus. Bist du bereit?
Ja.
Würdest du eher eine Spinne anlängen oder vom 10-Meter-Sprungbrett gumpen?
In der Reihenfolge.
Also eher die Spinne anlängen? Ja. Gut. Vor 100 Leuten eine Rede halten oder allein im Wald übernachten?
Vor 100 Leuten eine Rede halten.
Würdest du eher jemanden aus einem reissenden Fluss retten oder aus einem brennenden Haus?
Aus einem brennenden Haus, ich kann gar nicht gut schwimmen.
Würdest du eher dem Chef die Meinung sagen oder im Restaurant wegen dem Essen reklamieren?
Wahrscheinlich eher dem Chef die Meinung sagen.
Würdest du eher durch eine enge Höhle kriechen oder über einen schmalen Gipfelgrat balancieren?
Über einen schmalen Gipfelgrat balancieren.
Als Walliserin, ja. Oder wie man alles gemacht. Also kommen wir jetzt zu der Wahl von Yannick Bütte zum Präsident von der Walliser Tourismuskammer. Vor ziemlich genau einem Jahr war das, glaube ich. Was genau ist dir denn durch den Kopf, wo du das zuerst gehört oder gelesen hast?
Also ich bin im Zug heimgefahren vom Arbeiten und habe die Pomona-App aufgemacht und habe gelesen, dass er Präsident ist geworden. Und also es ist, glaube ich, Unglauben gesichert. Ich dachte, oh mein Gott, werden wir denn noch nie los? Irgendwie, also kommt er immer wieder, müsste das sein, dass man dann noch immer wieder portiert? Das war, glaube ich, so der erste Gedanke, den ich hatte. Ja.
Und wieso sollte man ihn loswerden?
Also loswerden nicht ihn als Person, aber ich hat mich einfach erstaunt, dass er immer wieder auch als Ständeratskandidat oder in anderer Gelegenheit ist, wieder aufs Parkett gebracht wurde. Man hat einfach unbedingt wollen oder will das vielleicht sogar immer noch, seine politische Karriere wieder vorantreiben. Und das, obwohl das er aber mehrere Male ist verurteilt worden wegen sexueller Nötigung und Belästigung. Das kann ich nicht verstehen.
Ich habe einfach gefunden, der gehört nicht mehr in ein öffentliches Amt.
Genau. Ja. Genau. Es gibt genug andere Leute, die integer sind, die man doch auch könnte pushen.
Dann hast du einen Instagram-Post gemacht, oder? Und wieso hast du das gerade jetzt öffentlich kritisiert, gerade raus damit?
Ich glaube, das ist mein Naturell. Ich mache das oft und ich bin sehr intuitiv. Und dann habe ich es einfach gerade gepostet. Und eigentlich erwartet, dass es eine Reaktion gibt, einen kleinen Shitstorm gibt, weil das so in meiner Blase oft der Fall ist bei so Geschichten. Und, aber es ist einfach nichts passiert.
Okay, gut. Wie es dann weitergegangen ist, kommen wir gerade dazu. Ich könnte Otto noch etwas fragen. Ich habe ja vorhin gesagt, Yannick Bütte sei indirekt Chef geworden von der Frau, die er sexuell belästigt hat. Kannst du das noch kurz erklären?
Ja, die Frau, die ihn damals angezeigt hat, hat bei einer Organisation gearbeitet, die zu dieser Tourismuskammer gehört. Also die Tourismuskammer ist quasi so ein Dach über verschiedene Tourismusorganisationen. Und dann ist er natürlich, wäre er Kraft von seinem neuen Amt, wäre er auch im Vorstand gewesen von dieser entsprechenden Organisation. Und dann ist natürlich die Frage aufgekommen, ja, wie geht er mit dem um?
Ja, was hat er dir gesagt?
Und dann hat er am Lokalsender Kanal 9, hat er gesagt, ja, also die Arbeit ist das eine, das Private ist das andere. Und das finde ich sehr eine unsible Äußerung, also in diesem Kontext. Also man kann da nicht einfach, wenn man strafrechtlich verurteilt ist, dann sagt man einfach, ja, das ist die Arbeit und das war nur etwas Privates gewesen. Nein, es war eben nicht etwas Privates gewesen.
Und wie hat sich die Tourismuskammer denn die Zusammenarbeit vorgestellt? Ich meine, die haben ja gewählt, die haben ja das gewusst.
Ja, man hat sich dort natürlich drückt gehabt. Und nachher, wo sie ja von dem Lokalsender sind darauf angesprochen worden, hat es geheissen, ja, die Frau darf ich müsse dann nicht unbedingt an den öffentlichen Anlässen dabei sein, dass sie nicht ein persönliches Zusammentreffen gäbe. Aber das ist ja absurd, oder? Das heisst ja nichts anderes, als das Opfer so einfach auf die Seite stehen.
Ist das etwas von dem gewesen, was dich aufgeregt hat, oder wie?
Ja, also es ist einfach so unbedarft gewesen. Es hat gezeigt, dass sie keine Ahnung haben.
Okay.
Also kein Umgang mit dem Thema. Weil ich finde, wenn man ihn noch wählt und wenn man das aber gut kommunikativ begleitet, die Wahlen sagt, ab wo er ist gelütert oder wir werden begleitet oder was auch immer, dann wäre ja das vielleicht durchaus gegangen. Oder wenn man sagt, wir haben Massnahmen ergriffen, aber sicher nicht die Frau muss nicht an die Apero kommen, weil er wird dann gerade ihr berufliches Netzwerk gehabt, wo sie andere Leute würde kennenlernen, sich könnte bekannt machen mit irgendjemand, vielleicht auch einen nächsten beruflichen Schritt machen. Also ich meine, Ski soll wegbleiben, während dass man ihm den Weg frei macht. Das habe ich wirklich unmöglich gefunden.
Und jetzt, Otto, kannst du noch erklären, wie die Wahl überhaupt möglich gewesen ist?
Also ich habe das einfach nachgelesen gehabt, aufgrund von den Mitteilungen, die es nachher gegeben hat. Das Wahlgremium ist quasi der Vorstand, 13-köpfiges Gremium, davon ist eine einzige Frau. Auf der Traktandenliste ist der Name Bütte nicht gestanden. Er ist erst portiert worden an der Versammlung vom Ständerat Rieder, Parteikollege. Und die Diskussion hat es keine gegeben. Ich meine, ich kenne auch Journalisten so Versammlungen. Das gibt einfach so eine Stimmung und nachher wird vielleicht sogar noch per Akklamation jemand gewählt und fertig. Oder keine Diskussion, nichts.
Also fast ein bisschen so ein Überraschungsgut oder so ein bisschen unvorbereitet.
Also ich kann mir vorstellen, wenn es dort ein paar Leute gegeben hat, die vielleicht eine kritische Frage hätten gestellt, das ist fast nicht möglich, das geht so schnell in solchen Versammlungen. Ja. Dann musst du dich zuerst sammeln und dann bist du vielleicht zuerst mal erstaunt und dann ist das ganze Traktandum schon durch.
Mhm. Ja, also es ist tatsächlich, glaube ich, so gesehen nachher mit jemandem geredet, der an der Versammlung war, weil ich das nicht kenne. Ich habe eine grosse Irritation gehabt, dass niemand eine kritische Frage gestellt hat. Weil bei mir ist bei Janik Bütte ist immer gerade so, die Alarmglocken sind da. Und ich habe gefunden, wenn der Name kommt, muss man doch fragen, wie kommen die auf die Person? Mhm. Und dann habe ich das gefragt, das ist genauso gesehen, wie der Otto gesagt hat. Also man ist kurz irritiert gesehen, hat gedacht, ah, da ist doch etwas mit dem Namen. Aber nachher ist die Laudatio offenbar sehr lobend gesehen und dann hat man sich nicht dafür gehabt, da als einzige Person etwas zu sagen oder eine Frage zu stellen.
Jetzt, Otto hat es vorhin ja gesagt, eine einzige Frau war in dem Wahlgremium. Mhm. Das ist ja
also im Vorstand, wo ich noch vorgeschlagen hat, der GV. Und in der GV sind dann nachher schon mehr Frauen.
Sind mehr Frauen gewesen, ja. Mhm. Aber ist es nicht auch ein Fall von typischer Männer? Klüngelei, also hätte ich das auch aufgeregt oder ist das auch ein Grund gewesen, das öffentlich zu machen?
Also es ist nicht ein Grund gewesen, das öffentlich zu machen, es hat sich nachher einfach gezeigt, dass also wir haben eine Analyse gemacht nachher mit den anderen Frauen zusammen und die ganzen Oberwalliser oder Walliser Dachverbände angeschaut von diesen Organisationen sind sehr wenig Frauen und wir behaupten, dass wenn mehr Frauen drin wären, so Fragen automatisch kämen, weil wir glauben, das ist nicht bewusst, dass man gesagt hat, wird jetzt ein Straftäter in Anführungszeichen oder ein Belästiger rehabilitieren, also vielleicht schon, aber ich würde das ihnen nicht unterstellen, aber man stellt sich die kritischen Fragen nicht. Weil man ja nicht belästigt ist worden oder vielleicht die Erfahrung noch nicht gemacht hat. Und dann, wenn mehr Frauen drin wäre, ich ihm einfach so Fragen mehr auf das Tapet. Und es ist sicher innerparteilich, also er ist in der CVP und man hat ihn da wieder portieren und ja.
Nach dem Instagram-Post, den du gemacht hast, hast du nachher noch einen Leserbrief im Walliser Bot geschrieben und da bist du recht angegriffen gewesen. Also hast geschrieben, bitte lässt die jegliche Lernkurve vermissen und keine Anzeichen von Reue oder Wiedergutmachung. Was für Reaktionen hat das ausgelöst?
Aber der Leserbrief an sich auch noch nicht so viel, weil der war ja da im Print oder bei Pomona im Walliser Boten gewesen, wo ich dann aber auf Twitter zuerst gestellt habe und dann auf LinkedIn ist es sehr schnell sehr, sehr viel Rückmeldungen gehabt, sehr viel los. Also es hat wie so, ich habe gemerkt, es ist etwas in der Luft, dass jemand einfach das Momentum verwitschen. Und ich habe das auf Twitter gestellt und es ist sehr schnell einfach, also ich habe sehr viele Reaktionen gehabt, Likes gehabt, es ist geteilt worden. Ich habe gemerkt, oh, das wäre jetzt vielleicht etwas, wo man euch auf LinkedIn tun könnte. Und dann aber zuerst noch gewährweise, das ist ja eine berufliche Plattform, soll ich wirklich, ich habe erst gerade eine neue Stelle, dann oute ich mich da euch gerade. Aber nachher gefunden, euch, das ist es jetzt wert und hat das gemacht. Und nachher hat das einfach bumm gemacht. Also es ist wirklich sozusagen viral gegangen im Vergleich zu den anderen Sachen, die ich poste.
Also auch positiv, also vor allem positive Rückmeldungen,
ja,
oder?
Ja, sehr viele positive Rückmeldungen.
Hat es denn auch negative gegeben?
Aber sehr wenig. Vielleicht eher eine Irritation. Aber dass er ja die Strafe, die Büsse wie getan hat und dass man jedem eine zweite Chance soll geben, mhm, ist so eine Reaktion gewesen. Aber grossmehrheitlich sind die Reaktionen wirklich positiv gewesen.
Und nachher ist sie eigentlich über Social Media ausgeschwappt, oder? Also wie ist das passiert und wie hast du das erlebt?
Ja, zeitgleich, wo ich meinen Post gemacht habe, hat das feministische Kollektiv vom Unnerwallis euren Post gemacht. Auf Instagram ist das, glaube ich, gewesen. Und nachher sind dann immer, wie mehr Leute kommen, haben zum Beispiel mir gesagt, ich bin so fest in der Meinung, aber ich darf einfach nicht sagen, weil ich bin vielleicht auch noch politisch engagiert oder ich arbeite als Journalistin, ich bin Medienbusiness tätig oder irgendwie Kommunikationsfachfrau, ich darf aus beruflichen Gründen nicht sagen. Und dann habe ich gesagt, hey, das geht einfach nicht. Das ist ja nicht ein politisches Statement, sondern es geht hier einfach um ein Grundrecht, dass man nicht will sexuell belästigt werden am Arbeitsplatz und dass man damit geschützt wird. Oder ein Arbeitgeber hat ja auch eine Fürsorgepflicht, die er muss warnen. Und dann die Leute nachher gesagt, hey, du hast recht und sind wie eingestiegen.
Ja.
Und,
also es ist eine Art Schweigespirale durchbrochen,
absolut,
oder?
Absolut,
also,
ja.
Klassisch.
Und die Freude von der Unia Oberwallis und vom feministischen Kollektiv Oberwallis haben dann nachher plötzlich einfach auch mitgemacht und haben auch überlegt, ob wir eine Petition starten, aber es haben die gemacht, also nicht unabhängig von uns. Und wir haben einfach immer gegenseitig die Sachen übersetzt. Also wenn etwas vom Unnerwallis ist, Französisch, haben wir gerade nur mal drüber geschaut, ist, das kann man das auf Deutsch so sagen und umgekehrt. Also es ist total so wirklich sehr dynamisch gewesen. Und bei der Petition, weiss ich noch, ich war im Tessin in der Ferien gewesen. Und dann ist die Petition am Morgen gekommen, wäre gerecht, es darf alles passieren, nur nicht einfach nur 50 Unterschriften. Das wäre so peinlich. Wir wäre wirklich ein bisschen Schiss gehabt. Aber das ist nachher sehr schnell und das zeigt ja da immer an, irgendwie 800 bis 1000. Und nachher hat es ja immer so motiviert zum Unterschreiben. Und nachher hat es einfach ganz schnell mega viele Unterschriften gehabt und wir sind also wirklich überwältigt gewesen, mhm, von der Resonanz. Ja.
Und den hast du vor allem vorantrieben oder wer ist,
nein,
das
wir gewesen? Sind nachher wirklich ein paar Freunde zusammen gewesen und Organisationen zusammen gewesen, die das wirklich auch gepusht haben und sich gegenseitig bestärkt haben. Und die, man muss auch sagen, die nationalen Medien sind aufgesprungen, das bringt natürlich auch sehr viel. Also die Tagesanzeiger, nachher Blick, NZZ am Sonntag. Und dann hat man die Reichweite.
Mhm.
Ja.
Das ist aber nicht erwartet, dass es so einschlägt?
Nein, oder? Überhaupt nicht, nie, ja. Nein.
Und jetzt sind Unterschiede in der Diskussion, weißt du, jetzt in den Walliser Medien und im Rest von der Schweiz. Wie hast du das beobachtet?
Ja, vielleicht sogar drei Unterschiede. Im Oberwallis hat man es zwar thematisiert, aber relativ schnell wieder auf die Zeit getan. Es war vielleicht nicht gerade das Tagesgeschäft gewesen, es sind natürlich auch die Unwetter gesehen schon. Es hat ja Hochwasser gehabt im Juni in Saasgrund und in Siders, in Zermatt auch. Und nachher sind die Sommerferien gesehen, das sind die Journalistinnen, die es vielleicht mehr interessiert haben, schon in den Ferien gesehen und die haben einfach nicht so viel gemacht. Ich bin da innen ein bisschen weggegangen, weil ich immer gesagt habe, ihr müsst das bringen. Es empfiehlt alle Bedingungen vom Journalismus, oder? Das ist irgendwie aktuell, politisch, emotional, lokal. Alle Parameter sind erfüllt. Warum bringen die das nicht? Ich habe es einfach nicht verstanden. Und dann hast du gesagt, ich mache Journalismus, nicht Aktivismus. Gut. Die Schweizer Medien sind darauf aufgesprungen. Ich glaube, es ist einfach wie so eine andere Wahrnehmung von diesem Thema. Man weiss, das geht heute nicht mehr. Also es ist wie einfach klar gewesen. Und die Medien in Romandie haben es gar nicht thematisiert.
In der ganzen Romandie, also nicht
mehr
in der
Wallis? Mehr oder weniger, nein, aber vor allem also auch im Wallis. Das ist einfach wie, ich glaube, das Thema von der sexuellen Belästigung ist in der Romandie nicht so gross wie in der Deutschschweiz. Das ist, glaube ich, wirklich ein, also auch in Frankreich, ich glaube, das MeToo ist auch sehr viel später auf Frankreich gekommen als in den deutschsprachigen Räumen und das hat man einfach da sehr gut gemerkt.
Mhm. Und jetzt haben wir also sehr viel Druck aufgebaut und wie hat denn die Tourismuskammer reagiert?
Die waren in der Ferien und die haben klassisch kommuniziert, also die haben sich getroffen zu Sitzungen, zum Entscheiden zu fällen und wir haben halt das über WhatsApp gemacht. Und sind dadurch sehr viel weniger schnell gewesen. Und ich glaube, es war auch ihre Strategie, uns sitzen und dann veräppt das dann schon, weil es sind ja auch Sommerferien und die Freude geben sicher irgendwann einmal auf. Und wir ist dann nicht bei ihr und einfach munter weitergemacht. Ja. Und wir haben aber auch Unterstützung nachher von der Mittenfreude Schweiz, muss man auch sagen, es sind natürlich auch noch nationale Sichtbarkeiten gezeigt.
Und was hat dazu geführt, dass die Tourismuskamera gleich hat müssen?
Der Druck war so gross und die sind so oft angefragt worden, dass zum Beispiel der Luc Fellen wirklich unsere Ferien müssen ein Interview geben mit Kanal 9, wo ja, er jetzt halt auch nicht auf eine Art reagiert hat, wo man nachher können sagen konnte, das ist gut so, sondern wo vielleicht nur ein bisschen mehr L ins Feuer gegossen hat und nachher die vielen Unterschriften und das viele Nachfragen. Also wir haben natürlich auch nachgefragt bei ihnen, wie steht ihr da dazu und wieso reagieren die nicht? Und irgendwann war der Druck, glaube ich, zu gross gewesen, ja.
Und das Opfer selber, also die Frau, die von Yannick Beuthe sexuell belästigt wurde und im gleichen Betrieb mit ihm, also mit ihm als indirektem Chef hat sollen arbeiten, hat sich die auch mal geäussert? Oder ist
sie hat indirekt mit ihr Kontakt gehabt, aber ich selber jetzt zum Beispiel nie.
Ja. Mhm.
Das haben wir aber auch wirklich bewusst gemacht. Also es ist ja nicht um die Einzelgeschichte gegangen, sondern wirklich eher um das System, dass man einfach sehr viel sensibler ist mit dem Thema.
Mhm. Und dann, also nicht einmal einen Monat später, also nicht einmal einen Monat nach seiner Wahl, ist der Yannick Beuthe ja als Präsident von der Walliser Tourismuskammer zurückgetreten. Ist das für dich wie ein Sieg gewesen, oder wie hast du das empfunden?
Nein, es war auch noch spannend gewesen, weil ich das gar nicht als Ziel hatte. Weil ich eigentlich wirklich mehr darauf hinweisen wollte, schauen, was da passiert. Und dann wäre für mich die Sache in dem Moment schon erledigt gewesen. Aber meine Kolleginnen haben dann nachher gefunden, hey, es kommt im Fall gut, er muss zurücktreten. Und ich habe zuerst gesagt, wollen wir das wirklich? Und wir wollen ja nicht auf die Person spielen. Aber nachher haben wir wirklich gefunden, es geht nicht, dass er den Tourismuskanton repräsentiert. Wir wollen nicht von jemandem mit dem Leumund vertreten werden. Oder kann er das überhaupt, nachdem dass die ganze Geschichte passiert ist? Und von dem her ist es... Ja, also ich weiss, ich kann mich auch gut erinnern an den Tag, wo wir gewusst, dass die Sitzung stattfindet und dass sie das besprechen. Und sie sehr gespannt gewesen, weil wir gewusst, es gibt eine Medienkonferenz, also es gibt Medienanfragen nachher. Und da ist es sicher so ein schönes Gefühl gewesen, ein erleichterndes Gefühl. Aber wir haben jetzt auch nicht gefunden, dass wir je einen Sieg feiern wollen.
Ja, aber du hättest schon auch ein bisschen strukturell im Systemischen genau, verändern genau. Und das ist ja immer noch offen, ob genau, das wirklich absolut. Gelungen ja. Ist. So, in der Ausserschweiz hat man ja zum Teil gemeint, die unbedarfte Wahl, die ganze Klüngelei, die offensichtlich geworden ist, das sei etwas typisch Walliserisches. Was meinst du dazu?
Ja, ich glaube, da macht man sich in der Ausserschweiz ein bisschen einfach, weil man dann sagen kann, das passiert im Wallis, aber bei uns nicht. Und ich habe ganz viele private Reaktionen halt auch gehabt auf LinkedIn, wo mir Freude aus Basel, aus Zürich, aus ganz vielen verschiedenen Orten geschrieben haben, dass ihnen genau das Gleiche passiert ist. Und gar nicht nur im politischen Umfeld, sondern auch im beruflichen Umfeld oder im Hochschulumfeld. Alle sind so Geschichten zu mir getragen worden. Und ich meine, wir wissen es ja in unseren Medien, dass es überall passiert. Von dem her, es ist sicher nicht, wenn man sagt, das ist eine typische Walliser Geschichte, muss man ja selber nicht dran schauen. Und dann ist es einfach so gesagt. Und dann kann man sich auch ein bisschen lustig machen. Es sind natürlich auch immer bediente Klischees noch gerne zum Wallis. Und gleichzeitig habe ich schon jetzt die Erfahrung gemacht, dass das Schweigen im Wallis schon vielleicht stärker ist als an anderen Orten.
Okay. Also du sagst jetzt, was im Wallis passiert ist, ist kein Einzelfall. Was muss denn passieren, dass es solche Vorfälle nicht mehr gibt oder weniger gibt, generell in der Schweiz?
Also aber einerseits ganz simpel, paritätisch zusammengesetzte Verwaltungsräte, dass wirklich, also nicht nur eine Frau oder zwei Frauen, das reicht nicht, weil die können auch noch nicht viel ausrichten oder werden gegeneinander ausgespielt, aber wirklich gleich viele Frauen wie Männer, aber natürlich auch ältere Leute, jüngere Leute, also dass das wirklich ein bisschen ausgeglichen ist und dass man eine Kultur hat, wo man kritische Fragen darf stellen. Oft hat man ja so Leute in diesen Gremien und die sind rhetorisch auch sehr stark und dann kann man nachher gar nichts dagegen sagen und die sind Meinungsbildner und alle nicken ab. Es passiert viel und für die Leute ist das auch nicht gut, weil die haben nachher, die verlieren wie die Bodenhaftung, weil die meinen ja auch, dass das richtig und wichtig ist, was sie machen. Und wenn man so eine Kultur hängt, also im beruflichen Umfeld sagen wir dem die psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz. Also wenn wir so ein Umfeld hängen, wo man euch kritische Fragen stellen ohne Angst müssen zu haben, dass man nachher selber die Stelle verliert oder belächelt wird, dann hängen wir viel erreicht.
Mhm. Bevor wir weitermachen, einen kurzen Einschub. Das ist ein Podcast vom Beobachter. Wir machen fairen Journalismus. Wir schauen denen, die andere wegschauen und arbeiten für eine gerechtere Schweiz. Schauen Sie mal rein bei uns, am besten mit der App beobachter.ch/app. Jetzt, Danika, dein Engagement hat dazu geführt, dass der Präsident von der Walliser Tourismuskammer zurücktreten musste. Wir haben es vorher erwähnt. Aber auch, dass die Klüngelei von Männern, also dass die Frauen zu wenig repräsentativ vorkommen, auch in Wahlgremien, dass die im Wallis, aber ich würde auch sagen, in der ganzen Schweiz zum Thema ist worden. Du arbeitest zwar in Bern als Dozentin am Institut für Weiterbildung und Dienstleistungen an der Pädagogischen Hochschule in Bern, aber du wohnst weiterhin mit deiner Familie in Zermatt. Kannst du dort überhaupt noch auf die Strasse?
Ja, sehr gut sogar. Ja, absolut.
Also du bist akzeptiert oder tuschelt man nicht, wenn du vorbeiläufst, ist jetzt wieder die oder so?
Also, nein, ich glaube nicht. Also das müsste man die Leute Zermatterinnen und Zermatter fragen. Also es wirkt so nicht auf mich, aber es hat auch so viele Gäste, dass es vielleicht gar nicht auffällt. Nein, also es hat vorher eine Zeit gegeben, als ich politisch tätig war, wo ich aber dann auch zurückgetreten bin als Vizepräsidentin oder Co-Vizepräsidentin von der Partei. Wo ich nicht mehr so gerne am Wallis unterwegs war. Aber vor allem Zwischbäner am Bahnhof, also wo ich so die Stegenbrüche bekomme. Und dann habe ich gesehen, dass die Leute mich anschauen und denken, ah, das ist jetzt die.
Mhm, das musst du jetzt vielleicht noch erklären. Also, oder ich muss es gewinnt erklären. Du hast ja im Wallis auch Politik gemacht, oder? Du bist bei der sozialliberalen Lokalpartei NEO gewesen. Das ist so eine Art sozialliberale CVP.
Genau, CSP, wie du es früher gesehen hast.
Genau. Und dort hat es am Schluss ziemlich gerebelt, oder? Und auf das spielst du jetzt an, dass es dort fast schwieriger war. Was genau ist dort passiert?
Also da hat es eine Bewegung gegeben, die sich, glaube ich, gewehrt hat gegen mich, weil ich mich aber auch da immer für Frauenthemen eingesetzt habe. Und ich habe nachher sehr schnell den Ruf gehabt, eine radikale Feministin zu sein und sehr einseitig zu einem Thema. Also man hat es natürlich auch sehr gerne so ausgelegt. Es hat sich noch gut verkauft, gerade im Zug. Also wie soll ich sagen, die Gesellschaft hat sich ja verändert. Das war nicht mehr 2019 gewesen mit der Frauensession, wo die Frauenthemen relativ en vogue waren, sondern das hat total gekehrt, die Stimmung im Land. Und dann bin ich, wie es gefunden, fressen gewesen, weil ich aber recht intuitiv bin und halt so Zeug äußere und so. Und dann hat man sich da ein bisschen auf mich eingeschossen. Und das war sehr schmerzhaft gewesen. Es war sehr öffentlich gewesen. Und aber vielleicht projiziere ich es auch mehr. Also ich weiß, glaube nicht, dass alle, die mich da angeschaut haben, gedacht haben, jetzt kommt die wieder, weil ich bin ja eigentlich auch noch, finde ich, eine Umgängliche. Aber gleich muss ich sagen, der war schwieriger gewesen. Und durch die Geschichte mit dem Janik Bütte hat es meine Rufe rehabilitiert, habe ich den Eindruck gehabt, innerhalb der Partei. Weil man gemerkt hat, dass mir das Thema wirklich ernst ist und dass ich nicht irgendwann mal Zeitgeist aufgesprungen bin.
Mhm. Und jetzt gleich noch Feministin, das Wort hast du vorhin selber genannt, oder? So ein rotes Tuch. Das meint man ja negativ, wenn man es dir das vorwirft. Bist denn du Feministin?
Ja, also das bin ich und ich meine, das ist überall, also ich finde, es ist null negativ und ich geschniere mich auch nicht, das zu sagen. Ich habe viele Diskussionen geführt, wo mir Leute gesagt haben, du hast einfach den Begriff nicht brauchen. Und, aber ich meine, schlussendlich geht es ja um gleiche Chancen und gleiche Rechte für alle Menschen jeglichen Geschlechts. Also ich meine, es ist ja überhaupt, also ich verstehe nicht, was da dran soll verwerflich sein, außer für die Menschen, die vielleicht ihre Privilegien verlieren. Und ich denke jetzt auch mit der Klüngelei, die man vorher angesprochen hat, ist es schon so, dass es dann nicht mehr ganz so bequem ist, die Ämter untereinander zu verschieben, wenn da euch Leute mitmischen, die das kritisieren.
Und politisch, wie würdest du dich denn verorten? Eher bürgerlich oder eher link? Oder, was meine ich, häufig ist schon auch mit Feministinnen, sind das die Linken, ganz Radikalen.
Ja, also Mitte links. Ich bin sicher thematisch eher bei den linken Themen beheimatet, aber hänge bürgerliche Lesungen zu bieten. Wenn man mir würde beim Nebensatz noch zuhören. Aber wenn man bei mir schon, wenn ich das Thema bringe, sagt, jetzt kommt Ski wieder und das ist ein bisschen ermüdend, dann bin ich natürlich in der Wahrnehmung von den Leuten sehr links. Und so wie ich nicht verstehe, dass man so, also dass das Feministin sein, so ein rotes Tuch ist, kann ich halt auch nicht verstehen, wie das links sein so schlimm ist, weil man eigentlich nur will, dass es die Menschen gut haben, und zwar alle.
Jetzt, du bist ja im Frühling, ist das, glaube ich, hast du kandidiert für Grossratswahl, bist nachher nicht gewählt worden. Ist das ein Retourkutsche gewesen, wie dein Engagement in Sachen Janik Bütte, oder?
Ja, ich lese es ein bisschen so. Also nicht, dass ich nicht gewählt wurde, mit dem ich musste rechnen. Aber das Resultat war miserabel gewesen. Und das hat mich wirklich mega, und ich denke schon, weil es ist ja wie ein persönliches Experiment gewesen. Man sagt immer, man muss nur bekannt sein und dann wird man gewählt. Aber es nützt nichts, wenn man bekannt ist als Feministin wahrscheinlich. Ja, also ich denke schon, dass man gefunden hat, die ist doch zu unbequem. Oder es sind auch nicht die Themen, wo die Leute vermeintlich interessieren. Und im Wallis hätte ich jetzt wahrscheinlich irgendwelche Strassen können eröffnen, wäre das anders gewesen.
Aber gleich, eben, du eckst an, genau. Das ist kein einfaches Leben, das du dir machst, oder? Du nimmst kein Blatt vor den Mund. Wie haltest du das aus?
Ganz gut. Mittlerweile. Ich glaube, ich haben wir dann auch Ruhe von ihr gearbeitet. und ich arbeite ja zu Bären. Also zu Bären habe ich wie so einen, wie soll ich sagen, einen Kompass, eine Art. Weil es ist schon so gesehen, in der Zeit, wo es sehr schwierig war, habe ich dann plötzlich an mir selber gezweifelt und gefragt, ja, bin ich wirklich so radikal? Ist es wirklich so übertrieben mit meinen Anliegen, die ich habe? Und habe das nachher meinen Freundinnen zu Bären erzählt und die haben gesagt, hey, das ist einfach nur selbstverständlich, was du da erwartest. Und du bist völlig in einem Range, du bist völlig im Mainstream zu Bären, hingegen schon leicht überbordend im Wallis. Und dann ich das wie für mich einordnen, dass es ja doch sehr okay ist. Und ich glaube, es braucht einfach im Wallis auch die Leute, die Sachen ansprechen. Es kann nicht sein, dass einfach alle schweigen oder gehen.
Bist denn das schon im Kindergarten gewesen? Also, ist es noch schon?
Nein.
Also du wirkst jetzt innerzierlich und ich kann mir jetzt vorstellen, auch innerschüch und so. Wann ist denn das explodiert? Ich meine.
Wahrscheinlich nach der Geburt von der Tochter. Also ich war total angepasste Schülerin gewesen, immer gut, immer smooth durchgekommen, immer aber nett. Darum hat man gefunden, die kann man schon wählen am Anfang. Und
wieso mit der Geburt
von der Tochter? Ich bin auch mit dem Mann, also meine Mütter hat auch immer geschafft, meine Eltern sind in einem Sportgeschäft, die sind beide immer geschafft, wir sind da sehr in einem Setting aufgewachsen, wo wie alles möglich ist. Und das war mein Mindset gewesen, bis zum Tag, wo das zweite Kind auf die Welt gekommen ist. Mit einem Kind haben wir immer gefunden, kann man auch noch sehr modern sein. Und mit dem zweiten Kind ist es nachher sehr viel schwieriger geworden. Also, und zwar also bin ich halt jemand, wo vielleicht schon auch den Wunsch hat, als nett angesehen zu werden. Oder als jemand, der reinpasst. Und ich wollte halt gleich unbedingt weiterarbeiten. Mir hat das so viel Energie gegeben, auch das öffentliche Leben. Ich bin ja gerade in die Politik gestiegen. Und die Erwartung ist aber, dass man genügsam ist und demütig.
Und hat es dir das Schlüsselerlebnis gegeben, wo du richtig so gesagt hast, so jetzt nicht mehr. Bin ich nicht mehr angepasst, jetzt bin ich nicht mehr schüch, jetzt vorwärts gehen.
Ich glaube, ich bin nicht sicher, ob es ein Schlüsselerlebnis gegeben hat. Also, sicher die Freiwasession, die ich teilgenommen habe, die einfach wahnsinnig bestärkend war. Mhm. Und nachher die sozialen Medien, die man jetzt so negativ immer darstellt, sind halt auch ein Weg, um sich vernetzen mit Leuten, die so denken. Und wenn ich jetzt natürlich immer nur in meinem Umfeld im Oberwallis geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht so mütig geworden. Weil da ist natürlich der Ton auf Twitter, muss man schon sagen. Der ist ja genauso, wie sagen wir, also ich schieße scharf. Haben wir mal jemand gesagt. Und das, auf Twitter hat man ja scharf geschossen. Und
hast du an dem auch ein bisschen Freude bekommen?
Ja, absolut. Nein, es gibt mir mega viel Energie. Ich streite halt schon noch gerne.
Ja. Und das bringt dir auch persönlich auch ein bisschen etwas. So ein Rampenlicht stehen, das ist auch etwas, was du suchst.
Das ist etwas, was ich noch gerne habe, ja, genau. Und mir ist noch doch noch das Schlusserlebnis sicher. Und zwar ist das, als ich das Buch gelesen von der Franziska Schutzbach, und das heisst «Die Erschöpfung der Frauen». Das hat mich radikalisiert, kann man so sagen, ja.
Okay. Stanika, du bist in diesem Jahr für den Prix Courage vom Beobachter nominiert. Otto, kannst du uns erklären, was der Prix Courage überhaupt ist?
Ja, der Prix Courage wird vom Beobachter verliehen an inspirierende Menschen, die eine unerschrockene Tat haben gemacht. Sei jetzt das zum Beispiel jemanden retten im eigentlichen Sinn von einem Unfall, aber auch durch eine ganz andere Tat, nämlich einfach durch das couragierte Handeln, durch das Herstehen, durch das etwas sagen. Also der Prix Courage will genau solche Leute ermutigen und diesen Gedanken auch in der Gesellschaft weitertreiben. Es ist dann so, dass es nominierte Personen gibt und die Leserinnen und Leser, das Publikum, können sich bei diesen Leuten können die Favoriten bestimmen, daraus heraus gibt es quasi eine Shortlist, also eine kleine Auswahl, wo nachher eine Jury darüber entscheiden.
Super. Und was sind jetzt genau die Gründe für die Nomination von Danica Zurbrücken?
Ja, Danica Zurbrücken hat eben genau das gemacht, was ich erwähnt habe. Sie ist hergestanden und hat einen Missstand benannt, der sonst einfach nicht benannt wäre worden, wo man vielleicht die Faust im Sack hat gemacht oder Leute hat sich geärgert, aber öffentlich gesagt hat es niemand, es wäre nichts passiert und folglich hat auch nichts geändert. Mhm. Aber da hier ist sie eben aufgestanden, hat etwas gesagt und etwas bewirkt.
Jetzt könnte man ja sagen, das ist genau der Job auch von Politikern und Politikerinnen. Danika ist eine Politikerin. Hat das nicht gegen ihre Nomination gesprochen?
Ja, für mich ist sie nicht eine Politikerin im eigentlichen Sinn, weil eine Politikerin ist, oder ein Politiker ist jemand, der das Amt ausübt, sei das in einer Regierung oder in einer Legislative, also im Parlament. Das ist sie in dem Sinn nicht. Sie ist ihre Partei, engagiert sich dort oder hat sich in einer Phase parteiintern engagiert und hat gewählt werden. Aber das ist für mich nicht das Gleichgesetz wie mit dem Begriff Politikerin. Politikerin suggeriert für mich, das ist jemand, der ein Amt hat und das hat sie nicht.
Okay. Und jetzt, eben, Brigora versucht ja eine Strahlkraft zu haben, also gewisse Themen zu adressieren mit den Nominationen, wo die ganze Schweiz etwas angehen. Jetzt, inwiefern sind die Vorgänge hier im Wallis jetzt für dich repräsentativ für die ganze Schweiz?
Ja, ich kann es ein bisschen vergleichen mit dem Kanton Bern. Oder? Dort haben wir auch eine konservative Bevölkerung. Wir haben eine mächtige Partei, die SVP. Es gibt Gemeinden, die vollständig beherrscht sind von der SVP. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, und ich kann mich dem auch ein bisschen anschliessen, was Tanika vorher gesagt hat, nämlich, es kann irgendwo sein, und ich habe das auch erlebt, die Dörfer, dass einfach die Gremien das unter sich ausmachen, unter Kollegen, und sie immer die gleichen, die sich wieder fördern, die Karriere machen, oder die nach einem Schwenk wieder zurückkommen. Also, das finde ich schon, das kann überall sein. Klar ist es vielleicht, in einem urbanen, in der Stadt Bern ein bisschen anders. Aber auch dort gibt es so Klüngeleien. Und auf diese Klüngeleien sind wir irgendwie anfällig in unserem System. Und tatsächlich haben wir in verschiedenen Regionen ländliche Gebiete, oder wo ausgeprägt konservativ sind, wo jemand oder eine Gruppierung einen sehr hohen Machtfaktor hat. Und genau dort kann das vorkommen.
Tanika, die Ereignisse rund um die Wahl von Yannick Bütte und seinem Rücktritt sind jetzt rund ein Jahr her. Was hat sich bei dir seither da? Wie ist das weitergegangen mit dir im Wallis?
Ja, aber wie ich vorher gesagt habe, würde ich behaupten, dass mein Ruf rehabilitiert ist. Also ich bin eigentlich sehr viel entspannter, wenn ich im Wallis unterwegs bin. Und sonst hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Also ich habe heute auf der Zugfahrt hierher noch mal kurz die Dachverbände angeschaut und ob sich da etwas verändert hat, ob mehr Frauen in einem Vorstand sind. Und das hat jetzt irgendwie 14% statt 12%, das sind 2% in einem Jahr. Ich würde mal sagen, es ist Zufall. Also das grosse Learning steht noch uns. Wir sind ja mehrere Frauen gewesen. Ich bin nicht nur ich allein gewesen, es war auch der Verein von Iris gewesen. Und wo ich Mitglied bin und wir sagen immer, wenn ihr Frauen sucht, kommt auf uns zu. Wir haben ein Netzwerk und können auch die Frauen euch vermitteln. Und ich glaube, da braucht es immer noch einen längeren Schnüff.
Du lebst und engagierst dich weiter im Wallis. Du hast nie daran gedacht, wegzuziehen?
Nein. Also ich finde, ich bin einfach wahnsinnig privilegiert. Oder ich habe das Beste aus beiden Welten. Ich habe meine Familie im Wallis, das grosse soziales Netzwerk im Wallis. Ich tue sehr gerne Skifahren und Bergsteigen. Gleichzeitig arbeite ich in Bern an einer Hochschule, wo ich intellektuell sehr fest gefordert bin, wo ich auch ein sehr tolles Umfeld habe. Also von dem her, nein, ich finde, das ist perfekt. Also.
Jetzt die Möglichkeit für einen Werbespot für die Tourismuskammer. Was liebst du am Wallis?
Jetzt, Wallis ist ein Kraftort. Das ist ja gleich sehr ursprünglich. Ich finde auch die Klischees, wo man sich darüber nerven kann, haben doch auch recht viel Charme. Also ich gehe vor, dass ich durch das Wallis und denke, die Lokalitäten von dem Joker, die hat man ja nicht einmal gross müssen verändern. Also es sieht zum Teil wirklich so aus. Und mit dem kann man ja wieder spielen, mit diesen Klischees. Und nachher halt, also ich persönlich bin extrem gerne oberhalb von 2500 Meter unterwegs oder eben auf diesen Grad, wo der Horizont so weit ist. Also unbedingt mal probieren, was es mit einem macht, wenn man da oben steht.
Super. Tanika, Otto, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Merci.
Das war der Beobachter Radar mit Danika Zurbriggen, Motto Hostetler und mir, Dominik Strebel. Wer den Artikel zum Podcast lesen oder mehr über den Brigourage vom Beobachter wissen will, findet alle Links in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald.